Hallo und schön, dass du da bist zur 62. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Diätexpertin Kyra Kaufmann. Sie ist Heilpraktikerin, Dozentin und Autorin einer Vielzahl von Büchern. In ihrer Praxis geht sie unter anderem den Ursachen von Schilddrüsenerkrankungen, Mitochondrienstörungen, chronischer Müdigkeit und Burnout mittels klassischer und naturerkundlicher Labordiagnostik auf den Grund. In dieser Folge erfährst du, warum Progesteron für den weiblichen Körper so wichtig ist, welche Aufgaben das Hormon übernimmt und woran du erkennen kannst, dass dein Progesteronspiegel möglicherweise zu niedrig ist. Wir sprechen darüber, warum besonders Frauen in der Perimenopause und den Wechseljahren häufig von einem Progesteronmangel betroffen sind und welche Rolle chronischer Stress dabei spielt. Außerdem erfährst du, wie Ernährung, wichtige Nährstoffe und ein hormonfreundlicher Lebensstil dazu beitragen können, deinen Progesteronhaushalt auf natürliche Weise zu unterstützen. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kyra und schön, dass du mit mir heute eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, guten Morgen, liebe Leonie. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch sehr und wir haben heute wieder ein ganz, ganz spannendes Thema im Gepäck und zwar geht es um das Thema Progesteron und ich glaube, dass viele Frauen auch schon mal davon gehört haben, von Progesteron, aber vielleicht oft gar nicht genau wissen, warum das Hormon eigentlich so wichtig ist und deshalb wollen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen gemeinsam und starten einfach mal ganz am Anfang mit den Grundlagen. Und zwar, was ist denn Progesteron eigentlich und welche Aufgaben übernimmt es im weiblichen Körper?
Ja, Progesteron haben wirklich, glaube ich, viele Frauen schon mal gehört und es ist ja im Moment auch so ein richtiger Hype um Hormone, auf Social Media zum Beispiel, also überall, wo man hinguckt, wird über bioidentische Hormontherapie, Wechseljahre, sehr früh im Perimenopause, also auch frühzeitige Wechseljahre gesprochen. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich verfolge das Ganze ja auch schon seit über 20 Jahren in der Praxis und es war noch nie so en vogue, noch nie so besprochen. Und ich glaube, dass das insgesamt für die Frauengesundheit ein sehr positiver Aspekt ist. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig und deswegen finde ich das auch sehr gut, dass ihr hier aufklärt, dass Frauen eben viel mehr Wissen bekommen, um ihren eigenen Körper besser zu verstehen, um Symptome und Änderungen besser einordnen zu können. Und das Thema Progesteron ist sicherlich das Hormon, was bei den meisten Frauen vielleicht zuerst interessant wird in jeglicher Hinsicht. Progesteron, der Name sagt uns eigentlich schon, wo es eigentlich auch seine Hauptbedeutung hat. Progestare aus dem Lateinischen ist die Schwangerschaft, also für das Schwangerschaft oder für das Schwangerschaft austragend, wenn man das mal übersetzen würde, wichtige Hormon. Und aber es ist eben nicht nur das Schwangerschaftshormon. Jeder, der schon mal schwanger war, jede, die schon mal schwanger war, weiß, dass Progesteron in der Schwangerschaft eben immens hochschießt und auch dafür zuständig ist, die Schwangerschaft zu erhalten. In der Schwangerschaft wird Progesteron in der Plazenta gebildet und führt dazu, dass eben auch der Körper etwas ruhiger gestellt wird. Wir sind oft sehr müde. Wenn ich an meine Schwangerschaften zurückdenke, ich war noch nie so müde wie in den Zeiten. Ich hätte 24 Stunden am Stück schlafen können. Das macht Progesteron, um den Körper eben wirklich ruhig zu stellen, um das sich entwickelnde neue Leben auch optimal sich entwickeln zu lassen. Und da wirkt Progesteron eben nicht nur ganz zentral im Bereich der Gebärmutter. Die Gebärmutter wird ruhig gestellt, aber sonst auch der gesamte Organismus. Und Progesteron wirkt auch über, ich sage jetzt mal, Mediatoren im zentralen Nervensystem, also auf das Gehirn, auf die zum Beispiel Rezeptoren vom GABA, unserem wichtigen Neurotransmitter, der ruhig stellt, der uns gut und auch durchschlafen lässt, also auch tief schlafen lässt. Das ist GABA, da wirkt Progesteron eben auch. Und Progesteron wird aber auch außerhalb der Schwangerschaft hergestellt, und zwar immer, wenn wir einen Eisprung haben. Ja, das heißt, immer in der zweiten Zyklushälfte gibt es einen kleinen Gelbkörper, der normalerweise heranreift, und dieser Gelbkörper stellt Progesteron her und bereitet letztendlich den weiblichen Organismus auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Ja, und da könnte man denken, naja gut, haben nur Frauen Progesteron? Nein, auch Männer haben Progesteron. Auch bei den Männern wird Progesteron hergestellt als Zwischenprodukt der Testosteronsynthese, und zwar in den Hoden. Das ist auch so ein Thema, was noch sehr stark unterforscht ist, noch nicht so bekannt ist, auch in der Männertherapie der sogenannten Andropause. Also was macht man mit Männern, die eben halt auch einen gewissen Hormonverlust im Alter erfahren? Da spielt Progesteron im Moment noch nicht so die Rolle wie zum Beispiel Testosteron. Aber Progesteron hat auch ganz wichtige Funktionen im männlichen Organismus. Das sind erstmal so die wichtigen Fakten. Also wie gesagt, Progesteron als Haupthormon, gerade in der frühen Schwangerschaft, um die Schwangerschaft gut sich entwickeln zu lassen, aber eben halt auch als Vorbereitung der Schwangerschaft. Nach dem Eisprung wird Progesteron normalerweise regelmäßig gebildet. Und wenn ich sage, dass Frauen mit dem Progesteron als erstes ihre Hormone eigentlich so Erfahrung machen, ist es dann häufig so, ich sage jetzt mal außerhalb der Schwangerschaft, dass Frauen mit zunehmendem Alter vielleicht so mit Ende 30, Anfang 40 merken, ich habe nicht mehr so einen Eisprung, wie ich früher hatte, regelmäßig, sondern manchmal habe ich ein, zwei Monate keinen Eisprung. Das ist vor allen Dingen für die Frauen dann relevant, die zum Beispiel ihren Zyklus tracken, auf alle möglichen Art und Weisen, zum Beispiel Temperaturmethoden durchführen. Und dann sehen sie einfach, dass die Temperatur eben nicht mehr ansteigt, wie es normalerweise sein sollte nach einem Eisprung, sondern relativ schnell abfällt oder überhaupt nicht ansteigt. Das sind so Hinweise auf die frühen Wechseljahre, also auf die sogenannte Perimenopause, dass eben die Eisprünge nicht mehr regelrecht beziehungsweise auch nicht mehr regelmäßig stattfinden. Das kann mal eine Zeit lang sein, dann kann es wieder mal ein Jahr sein, dass der Eisprung wieder regelmäßig stattfindet. Und so ändern sich halt unsere hormonellen Zustände im Leben einer Frau, und Progesteronmangel, wobei wir immer sagen müssen, es ist tatsächlich ja ein relativer Progesteronmangel, der dann entsteht, kann bei einigen Frauen tatsächlich auch zu Beschwerden führen, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit oder massive Schlafstörungen in der zweiten Zyklushälfte, PMS, also das prämenstruelle Syndrom, dass Frauen merken, sie haben vielleicht Brustspannen, Wassereinlagerung, bis hin auch zu starken Stimmungsschwankungen. Das kann sogar bis zu wirklichen Depressionen führen, kurz bevor die Periode dann tatsächlich einsetzt.
Ja, du hast jetzt auch schon genau die Überleitung eigentlich gefunden. Und zwar hast du jetzt auch schon erwähnt, wie viel, wofür Progesteron im Körper gebraucht wird und wie viele Aufgaben das auch übernimmt. Du hast ja auch den männlichen Körper angesprochen, dass es nicht nur um die Frau natürlich geht. Heute bei uns geht es ein bisschen mehr im Fokus natürlich über die Frau, aber natürlich auch sehr, sehr spannend, das Thema beim Mann. Und du hast jetzt gerade auch schon PMS und Brustspann und so weiter angesprochen, und das wäre auch genau meine nächste Frage eigentlich gewesen, weil wenn man hört, wie viele Aufgaben Progesteron im Körper übernimmt, wird ja auch eigentlich schnell klar, dass wenn dann ein Ungleichgewicht da ist, dass das natürlich auch nicht ohne Folgen bleibt. Also das ist dann, wenn es ist ja auch ganz klar, es macht ja auch total Sinn. Und da hast du jetzt auch gerade schon ein paar Sachen angesprochen natürlich. Vielleicht können wir für die Frauen, die sich vielleicht unsicher sind, ob sie von einem Progesteronmangel betroffen sind oder da ja in so einer Zwischenphase auch sind, was sind denn so Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass der Progesteronspiegel zu niedrig ist? Und wann lohnt es sich denn vielleicht auch mal genauer hinzuschauen dann?
Ja, also grundsätzlich könnte jede Frau, ich sag mal, ab Ende 30, Anfang 40, manchmal auch erst Mitte 40 betroffen sein. Das ist ganz unterschiedlich, aber der Progesteronspiegel sinkt als erstes in der Regel ab. Das heißt, wir haben, was ich eben schon sagte, wir haben nicht mehr jeden Monat einen Eisprung. Der Körper kann also nicht jeden Monat ein Follikel zur Verfügung stellen, was dann auch mit einer möglichen Schwangerschaft dann verknüpft sein könnte. Das wird weniger mit der Zeit, oder der Gelbkörper, der das Progesteron dann bildet, ist eben nicht mehr so optimal ausgebildet. Das heißt, es findet quasi schon noch eine Art Eisprung statt, aber eben die Progesteronbildung ist nicht mehr so stark. Und das kann erstmal zu ganz, ganz, ich sage es mal, subtilen Beschwerden führen wie Durchschlafstörungen. Ich wache plötzlich regelmäßig in der zweiten Zyklushälfte auf. Ich werde zum Beispiel immer zwischen 3 und 4 Uhr wach. Ich fühle mich innerlich unruhig, ich bin irgendwie nicht so gelassen wie sonst, ich fühle mich müde, ich fühle mich vielleicht auch nicht leistungsfähig im Job oder im Sport, und vor allen Dingen eben, was viele Frauen berichten, sind Stimmungsschwankungen, weil wir wissen einfach, dass Progesteron, was normalerweise im Gelbkörper dann gebildet wird, kann auch auf die auf andere Organe wirken, vor allen Dingen auf das Gehirn. Das heißt, es kann, weil es fettlöslich ist, über die Blut-Hirn-Schranke gelangen und da ganz speziell auch zum Beispiel auf diesen GABA-Rezeptor wirken, der uns durchschlafen lässt, der aber auch uns beruhigt, der, ich sage mal, das GABA ist unser natürliches Valium, der einfach für eine gute, gelassene Stimmung sorgt. Und wenn das plötzlich wegbricht, was der Körper vielleicht 20, 30 Jahre kannte, bringt das natürlich erstmal Unruhe im ganzen System mit sich. Und wir wissen auch heute, dass Progesteron im Gehirn selbst gebildet wird. Also nicht nur die Eierstöcke, sondern das Gehirn selber baut Progesteron und wirkt auf spezielle Progesteronrezeptoren im Gehirn. Also da ist ganz, ganz viel auch jetzt in der aktuellen Forschung, was sicherlich in den nächsten Jahren noch viele Aha-Momente für uns bringen wird. Aber der Hauptteil ist tatsächlich das, was eben nach dem Eisprung passiert und was regelmäßig passiert, und wenn das plötzlich eben nicht mehr da ist. Aber das andere Hormon, das Östradiol, unser anderes weibliches Hormon, was übrigens auch Männer natürlich haben, das bleibt in der Regel häufig noch sehr, sehr lange auf einem hohen Niveau. Und der Gegenspieler, es ist nicht ganz korrekt der Gegenspieler, aber ich sage jetzt mal, wenn der Partner vielleicht wegfällt plötzlich, bringt das den Körper oft ganz schön in Probleme im Sinne von Adaption zu Schlafstimmung und Stressresilienz.
Klingt auf jeden Fall auch sehr vielfältig natürlich, die Symptome, die Frauen da erkennen können, aber vielleicht auch natürlich schwieriger erkennen können. Es gibt ja auch sehr viele Frauen, die ihren eigenen Eisprung auch nicht spüren. Und wenn die dann natürlich, du hast am Anfang auch gesagt, ja, Temperaturmessmethode oder es gibt so viel anderes ja auch noch, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn jemand sowas nicht macht und es auch nicht spürt, dann merkt die Frau das natürlich auch selber einfach nicht. Und dann fällt das natürlich auch weg, dass man das beobachten könnte. Und ansonsten natürlich auch andere Symptome sind ja auch immer so vielfältig einzuordnen. Das ist ja selber immer dann ganz schwer zu sagen auch, bin ich dann betroffen oder nicht. Aber was ja gut ist, was du gesagt hast, dass man so ab Ende 30, Anfang 40 einfach darauf dann vielleicht ein bisschen genauer achten kann. Und wenn man weiß, ich bin jetzt in so einem Alter, wo das sein kann, dann kann man ja nochmal einen anderen Blick auch darauf werfen. Und auch sonst natürlich mit seinem Therapeuten, Frauenärztin, Gynäkologen darüber sprechen und schauen natürlich auch. Ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, sich Hilfe zu holen auch, wenn man...
Genau, also ich glaube irgendwie, jede zweite Frau spürt den Eisprung. Das waren so mal so Umfragen und Statistiken, die ich mal gelesen habe. Und das ist ja so der typische Schmerz, wo viele Frauen auch manchmal so starke Schmerzen haben, dass sie eine Ibu nehmen müssen. Also es ist tatsächlich auch wirklich gerade auch nach Geburten häufig ein berichtetes Phänomen, dass Frauen den Eisprung sehr stark schmerzen. Aber unabhängig davon, ob man den nicht merkt oder merkt, empfehle ich jeder Frau, ab Mitte 30 einfach mal, muss man ja nicht wirklich jeden Monat machen, aber regelmäßig den Zyklus zu tracken. Also anhand der Temperaturmethode, die ganz einfach und schnell ist. Ne? Dann nimmt man morgens einfach ein Thermometer und misst zum Beispiel im Mund, aber immer zur selben Zeit und auch unter denselben Bedingungen die Basaltemperatur oder auch man kann rektal messen, aber dass man einfach mal so ein Gefühl bekommt für den eigenen Körper, dass wir wirklich zyklische Wesen sind. Ja, also gerade die Frau hat wirklich den Zyklus und den kann man sehr schön nachvollziehen anhand der Temperaturen. Und wenn zum Beispiel, viele Frauen kennen das, die in der Kinderwunschbehandlung sind, die wissen oder die bekommen häufig gesagt, die sollen einfach mal ihre Temperatur tracken, um einfach zu sehen, habe ich einen Eisprung oder überhaupt habe ich keinen Eisprung. Das kann man an der Temperatur auch ablesen. Oder wenn eben die Temperatur nicht ansteigt regelrecht, trotz Eisprungs, muss man auch was tun. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man Frauen beibringt, wirklich auf den eigenen Körper zu hören. Einige können das intuitiv oder sind gezwungen, weil sie einfach eben diesen starken Schmerz haben vom Eisprung. Gerade eben nach Geburten wird das häufig berichtet, aber auch Frauen ohne Geburten haben das manchmal auch. Und dass sie genau sagen können, ach, ich hatte jetzt diesen Monat rechts oder links meinen Eisprung. Und dann kann man da schon mal eine ganze Menge für sich sehen, weil mein Ansatz ist, dass wir möglichst lange unseren eigenen Eisprung hegen und pflegen sollten. Auch wenn jetzt im Moment die Tendenz ist, überall ganz schnell immer Progesteron zu verordnen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist und für den gesamten Organismus wichtig ist, dass wir unsere eigenen Hormone möglichst lange auf einem hohen Level halten können. Und das sehe ich immer wieder in der Praxis. Ich kann da ganz viel durch Lebensstilfaktoren wie Stressabbau, Schlaf, Mikronährstoffe unterstützend geben, ohne dass man einer Frau mit 38 schon dann Uterogest etc. gibt und sagt, okay, das musst du jetzt für den Rest deines Lebens nehmen. Im schlimmsten Fall, ja, weil im Moment ist die Tendenz alles sehr pro Hormone, was ab einem gewissen Alter sicherlich auch Sinn macht, wenn überhaupt keine Eisprünge mehr stattfinden und wir entscheiden uns für eine bioidente Hormontherapie, zum Beispiel mit Mitte, Ende 40, muss in allen Fällen oder fast allen Fällen auch Progesteron gegeben werden. Aber wenn wir 5, 8 Jahre vorher schon anfangen, geben wir dem Körper das falsche Signal. Und da möchte ich einfach auch Frauen so ein bisschen für sensibilisieren, dass wir viel, viel länger einerseits fruchtbar sind, das habe ich auch schon in anderen Podcasts hier erzählt, sondern auch, dass wir eben lange unseren eigenen Zyklus unterstützend hegen und pflegen können und somit dieses gesamte, das ist ja ein System, was von den Eierstöcken bis ins Gehirn, Hypophyse, Hypothalamus rückschaltet, ja, dass wir dieses gesamte sehr fein abgestimmte System eben nicht stören, möglichst lange und möglichst lange eben auch am Laufen halten. Und trotz des ganzen Hypes jetzt, ne, also wie gesagt, viele, viele Frauen auch in meiner Praxis nehmen mit 38 schon Progesteron, weil die gesagt haben, ich habe PMS und dann sagt der Gynäkologe, okay, komm hier, nimm Progesteron und dann ist alles gut. Und dann wird es aber dann oft nicht vertragen, weil es dann zu viel ist. Dann ist die eigene Progesteronsynthese, springt dann im nächsten Zyklus wieder an. Dann sind die Frauen sehr müde, haben Wassereinlagerung etc. Also Mein Standpunkt ist eigentlich, möglichst lange den Körper, den weiblichen Körper dahingehend zu unterstützen, selber die eigene Synthese von Progesteron, später auch von Östradiol, sprechen wir heute nicht drüber, aufrechtzuerhalten.
Ja, ein ganz wichtiger Tipp von dir, das auch nochmal den Frauen mitzugeben, weil, wie du gesagt hast, viele gehen ja dann auch, wenn sie zu ihrem Gynäkologen, zu ihrer Gynäkologin gehen und selber einfach nicht so gut Bescheid wissen und der das dann sagt, dann machen das natürlich auch die Frauen, weil man demjenigen ja auch vertraut,
ja, klar,
und selber auch keine Ahnung hat, was natürlich auch an sich ein guter Ansatz ist, wenn man selber nicht weiß und nicht einfach herumexperimentiert. Aber es gibt immer noch viel zu viele Gynäkologen, die eben so dann arbeiten, was du gerade auch angesprochen hast, und dann von dir zu hören, dass es eben auch nicht, dass man das nicht so früh auch machen sollte, ist ja auch ein guter Punkt, so dass man vielleicht auch selber ein bisschen, wenn man das jetzt gehört hat, darüber Bescheid weiß und ja, da ein bisschen gegensteuern kann und das dann nicht einfach blind auch macht, finde ich sehr, sehr, ja, wichtig. Ja,
ganz wichtig. Also ich betreue auch Frauen mit späterem Kinderwunsch, also das heißt Kinderwunsch über 40, und da wird eigentlich immer gesagt, sie müssen Progesteron nehmen. Also ich habe ja selber meinen zweiten Sohn mit 45 bekommen und hat mir damals in der Schwangerschaft gesagt, okay, wenn sie jetzt nicht Progesteron nehmen, sie sind zu alt, dann verlieren sie das Kind. Ja, das Kind ist heute 10, ich habe kein Progesteron genommen, ich habe gar nichts genommen, weil ich wusste, dass mein Progesteronspiegel gut ist. Ja, und wer auch da zweifelhaft ist und sagt, okay, ich bin jetzt unsicher, ich habe nicht so das Gespür für meinen Körper und ich möchte auch nicht die Temperatur tracken, der kann einfach mal auch einen Bluttest machen, um den Progesteronspiegel zu untersuchen. Natürlich ist ein Bluttest immer auch eine Momentaufnahme nur, wie alles im Labor oder auch ein EKG, sage ich immer, ist auch eine Momentaufnahme, aber es gibt zumindest mal so die Tendenz wieder. Wir können auch noch andere Werte bestimmen, um zu schauen, ist eine Frau überhaupt schon in der Perimenopause oder hat sie vielleicht jetzt aufgrund von Stress nur, ja, Stress ist ein ganz, ganz riesiger Faktor für unser Hormonsystem, vielleicht jetzt 2, 3 Zyklen keinen Eisprung mehr gehabt und ist noch gar nicht so weit, dass sie dauerhaft Progesteron nehmen müsste. Das kriegen wir über eine Blutuntersuchung meistens so in der zweiten Zyklushälfte, so bei einem Zyklus von 28 Tagen empfehle ich den Frauen immer so am 22. Zyklustag, wenn möglich, dann Blut abzunehmen, um dann zu schauen, wie sind die Werte und sind wir hier schon Richtung Wechseljahre unterwegs oder ist das einfach nur eine funktionelle Störung, die einfach auch mit 38 oder auch mit 42 auftreten kann und nicht immer Wechseljahre sind.
Ja, super Tipp auf jeden Fall nochmal von dir. Und genau, da kann man ja selber auch dann in Aktion treten und das auf jeden Fall forcieren, dass man das mal macht. Und wir haben jetzt super viel schon gesprochen, was überhaupt Progesteron ist und wo man ran erkennen kann, dass der Progesteronspiegel möglicherweise zu niedrig ist und so weiter. Und jetzt würde ich gerne so ein bisschen in die Richtung gehen, was Richtung Ernährung auch wichtig ist. Also kann man auch mit der Ernährung für einen gesunden Progesteronhaushalt sorgen? Und gibt es da auch Lebensmittel, die da besonders unterstützend wirken? Also jetzt mal ein bisschen weg, sage ich mal, von dem, was die Symptome sind, sondern was kann man auch vielleicht dafür tun? Und natürlich auch, wo du sagen würdest, das ist jetzt ganz schlimm, das sollte man wirklich darauf achten, dass man das nicht isst. Genau.
Ja, unsere Steroidhormone, also die Geschlechtshormone, Progesteron gehört auch dazu, entstehen alle aus Cholesterin. Also viele denken, dass aus Eiweiß die Hormone bestehen, gibt es auch einige Hormone, aber in dem Fall, diese ganzen Geschlechtshormone werden alle aus Cholesterin gebildet. Und das heißt, Cholesterin ist eine fettartige Substanz und die kriegen wir einerseits aus der Nahrung, Eier beispielsweise, tatsächlich Cholesterinlieferanten, aber der Körper macht auch Cholesterin selber und wir wollen eine gute Cholesterinsynthese haben und wir wollen ausreichend Cholesterin haben. Es gibt tatsächlich auch Frauen, die zu wenig Cholesterin bilden, jüngere Frauen und wir bekommen eben einen guten Fetthaushalt, eine gute Fettversorgung über hochwertige Nahrungsfette, zum Beispiel aus fettem Seefisch. Da muss man natürlich mal gucken, Fisch ist zum Teil problematisch, aus welcher Quelle kommt der Fisch, aber grundsätzlich ist fetter Seefisch eine wunderbare Quelle für die Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA. Wir brauchen hochwertige Fettsäuren aus Nüssen, da kriegen wir zum Beispiel die Alpha-Linolensäure her, eine andere, unsere eigentlich einzige essentielle Omega-3-Fettsäure, aber DHA und EPA sind eben auch aufgrund von Umwandlungsprozessen wichtig, dass wir die zu uns nehmen, regelmäßig in entsprechender Menge. Da empfehle ich auch regelmäßig mal einen Check zu machen, den sogenannten Omega-3-Index, um zu sehen, ob die Zellen gut mit den richtigen und wichtigen Fetten, vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren, versorgt sind. Das zum einen, also die Grundsubstanz unserer Hormone sind eben Fettsäuren und vor allen Dingen das Cholesterin letztendlich. Und da ist eine wichtige, gesunde, fettreiche Ernährung mit hochwertigen Fetten das A und O. Dann brauchen wir für die Hormonproduktion auch eine Reihe von B-Vitaminen und Spurenelementen. Die wichtigsten Vitamine für die Hormonproduktion sind einmal das Vitamin B5 und das Vitamin B6. Vitamin B6 nenne ich immer das Hormonvitamin, weil es nicht nur bei der Progesteronsynthese eine Rolle spielt, auch bei den ganzen Glückshormonen, also bei Serotonin, beim Dopamin spielt es eine Rolle. Es spielt eine ganz wichtige Rolle beim Thema Histamin und so weiter. Also Vitamin B6 ist ganz, ganz entscheidend. Und da denkt man immer, naja, in der heutigen Zeit haben alle genug Vitamine, wer sich einigermaßen ausgewogen ernährt. Das sehe ich nicht so, weil ich seit über 20 Jahren Blutuntersuchungen mache in der Praxis. Und Vitamin B6 ist tatsächlich eins der B-Vitamine neben Vitamin B12, was am häufigsten im Mangel ist. Vor allen Dingen dann im Mangel, wenn Frauen bestimmte Medikamente einnehmen, wie zum Beispiel die Pille. Wer an KPU oder HPU leidet, hat häufig, und das ist häufig auch gar nicht erkannt, einen Vitamin B6-Mangel. Und das führt dann sukzessive eben auch zu Hormonstörungen. Dann brauchen wir für die Hormonsynthese auch Spurenelemente, wie zum Beispiel Zink, Kupfer ist ganz wichtig, Calcium ist wichtig. Wir brauchen auch andere Vitamine, wie Vitamin C spielt eine Rolle. Und Magnesium, ein ganz wichtiges Mineral, was auch eine Rolle spielt in der Hormonsynthese. Also eine gute, ausgewogene Ernährung, auch zinkreich. Zum Beispiel Zink kriegen wir über Beeren, brauchen wir über große Mengen an Beeren, aber regelmäßig Beeren zu sich zu führen, zu sich zu nehmen, ist sinnvoll in Bezug auf die Zinkversorgung. Wir brauchen Magnesium. Magnesium kriegen wir vor allen Dingen aus grünem Blattgemüse, aus allem, was grün ist letztendlich. Da ist Magnesium drin als zentrales Element des Chlorophylls. Wir brauchen aber auch ausreichend Eiweiß und natürlich brauchen wir auch einen gewissen Anteil an komplexen Kohlenhydraten. Also eine gute, ausgewogene Ernährung, vor allen Dingen ohne schlechte Fette. Schlechte Fette sind letztendlich Transfettsäuren, das Frittierte, was aus vor allen Dingen, ich sag mal, Pizza, Pommes, Burger, diese ganzen Dinge, die sind sicherlich ungünstig, wenn man die regelmäßig zu sich nimmt für die Hormonsynthese und vor allen Dingen eben große Mengen an Gemüse, an Obst und guten Eiweißsubstanzen.
Ja, das sollte man natürlich auf jeden Fall eher meiden, diese Sachen, die du gerade auch erwähnt hast, auch für alles andere. Das ist natürlich immer ja, schwierig, die ganzen Sachen, viel Fastfood und so weiter. Aber es ist sehr spannend, dass auch die Vitamine B5 und B6 da so wichtig sind. Und ja, wie du sagst, dass bei der Ernährung, also über, wenn man jetzt nicht drauf achtet und einfach ja denkt, man ernährt sich ausgewogen, was bestimmt vielleicht auch viele denken, ist es sehr, sehr schwierig heutzutage, wie du das auch gesagt hast. Also, dass man da die benötigten Sachen immer zu sich nimmt, ist generell schwierig und deswegen wäre jetzt so, du hast zwar jetzt schon erwähnt, auch in welchen Lebensmitteln oder welche Lebensmittel man bevorzugen kann, aber es ist natürlich trotzdem immer über Ernährung, man muss dann vielleicht auch besonders viel von etwas essen und so weiter oder jemand isst es auch einfach nicht so gerne und dann, sage ich mal, dann macht er es 2 Tage und wenn er das aber einfach nicht mag, bringt es auch nichts, deswegen wäre jetzt einfach die nächste Frage, was würdest du denn empfehlen, vielleicht auch zu supplementieren, um da einfach dann über den anderen Weg nochmal zu unterstützen. Natürlich auch Ernährung, das ist ja immer ein Zusammenspiel. Aber was wären so da deine Tipps?
Was ich häufig sehe bei Frauen, weniger bei Männern, aber bei Frauen sehe ich das sehr, sehr häufig, ich würde sagen 80%, dass die Frauen einen Zinkmangel haben. Und was du schon sagst, ist, einige Sachen kriegt man einfach nicht gut abgedeckt. Entweder weil man eben bestimmte Nahrungsmittel nicht essen mag. Was ist denn Zink? Ist vor allen Dingen eben in Fleisch, in Meeresfrüchten. Ich kenne genug Frauen, die sagen, ich würde niemals Muscheln essen zum Beispiel. Ne? Und auch Kupfer wäre auch so eine Geschichte. Kupfer ist auch halt eben Fleisch und weniger in veganen Nahrungsmitteln zu finden. Und Kupfer, Zink, Magnesiummangel ist auch, wie gesagt, häufig bei Frauen. Da würde ich schon tatsächlich dann gerade eben, wenn Defizite gemessen wurden, würde ich auf jeden Fall Mineralstoffe wie Magnesium, Zink und Kupfer zuführen. Am besten in einem guten Präparat wie Pro PMS Balance, was auch noch Vitamin B6 in einer richtig guten Dosierung enthält und da vielleicht einfach mal so dem Körper so eine Kur gönnen. Ja, man muss es ja nicht dauerhaft nehmen, aber manchmal ist es schon mal ganz gut für 3 Monate, 3 bis 4 Monate den Körper mal mit den Nährstoffen aufzufüllen. Wer eine KPU und HPU hat, weiß es, der sollte sowieso dauerhaft was für die Versorgung mit B-Vitamin, vor allem das Vitamin B6, tun. Der wird das sicherlich kaum über die Nahrung abdecken. Ich bin selber betroffen, deswegen weiß ich das. Das ist ganz schwierig, da einfach mal zu sagen, ich versuche mich jetzt mal Vitamin B6 reich zu ernähren, weil wir einfach über den Urin so viel Vitamin B6 verlieren. Aber grundsätzlich ist, wie gesagt, für alle Frauen, die zum Beispiel mit PMS Probleme haben, das Pro-BMS Balance, ein sehr schönes Präparat, was einfach eine gute Mischung aus hoch bioverfügbaren Mineralstoffen wie Magnesium, Zink und Kupfer enthält, aber eben auch noch das Vitamin B6 und noch, was ich sehr liebe, das Mönchspfeffer. Mönchspfeffer ist aus der Naturheilkunde ein sehr bekanntes pflanzliches Präparat, was eben für eine gute Balance, gerade auch Ausgleich, Progesteron, Östradiol auf einer funktionellen Ebene sorgen kann. Das ist schon lange, lange Teil der Naturheilkunde und wird jetzt auch mehr und mehr von der Forschung entdeckt. Aber jeder, der, wie ich, aus der klassischen Naturheilkunde kommt, kennt natürlich Mönchspfeffer und setzt es schon lange ein. Also da können wir ganz viel machen. Und für Frauen, die eben vielleicht in den späteren Wechseljahren sind, so wie ich jetzt, so über 50, da haben wir das ähnliche Präparat ja von Tissot, das Pro Meno Balance, auch mit Vitamin B6 Stabilisierung. Und was da auch nochmal einen ganz guten Aspekt hat, eben für den, ich sag mal, Bereich der späten Menopause. Da haben wir häufig auch schon Probleme mit dem Östradiol, dass es sehr, sehr stark schwankt. Da haben wir häufig eben dieses hochschießende Östradiol auf Werte von über 300 und im nächsten Monat ist der Wert nur noch unter 50, also quasi weniger als bei einem Mann. Das geht dann häufig dann auch mit Hitzeballung einher und anderen Problemen. Also da ist ja nicht nur das Progesteron das Thema, sondern eben halt auch das Östradiol und auch das Testosteron spielt da mit rein. Aber für die, ich sage jetzt mal, jüngeren Frauen, wo nur Progesteron erstmal etwas in Ballungen ist, da ist das Pro-PMS ein sehr, sehr gutes Präparat.
Ja, das waren ja nochmal gute Tipps auch für verschiedene Altersgruppen bei Frauen. Und was man da so zu sich nehmen kann, supplementieren kann, kann man ja auch auf unserer Website mal nachschauen und sich da so ein bisschen informieren. Da gibt es ja auch ganz viele Blogbeiträge. Es gibt zum Beispiel auch einen Blogbeitrag bei uns zum Thema Progesteron und den verlinken wir natürlich auch einmal. Da kann man auch nochmal nachlesen, wenn man das jetzt gehört hat. Und dann gibt es natürlich auch mal Produktempfehlungen von uns. Und ja, das überschneidet sich da auf jeden Fall. Und deswegen waren das auf jeden Fall super Tipps von dir für Produkte.
Noch einen Tipp vielleicht. Und zwar, wer wirklich unter diesen starken Eisprungschmerzen leidet oder auch Schmerzen während der Periode, der muss nicht immer direkt zur Ibo greifen. Da gibt es was Sanfteres ohne Nebenwirkung und zwar ist das PEA. Das ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Das PEA gibt es auch noch nicht lange in Deutschland. Das war lange Zeit nur über die USA erhältlich. Aber das ist auch ein wunderbarer Stoff, mit einem ganz furchtbar langen Namen, das werde ich jetzt niemandem hier zumuten, das auszusprechen, aber das ist letztendlich eine körpereigene Substanz, die der Körper normalerweise sowieso bei Schmerz und bei Stress ausschüttet, aber wir können die auch oral verabreichen bei jeglichen Schmerzen und ich gebe bei Patienten, die wirklich Schmerzen haben vor der Periode, auch jüngere Frauen zum Beispiel, gebe ich 2x800 mg PEA als Tagesdosis, also morgens und abends und das hat wunderbare Auswirkung. Also Ibo natürlich ist das Erste, wonach die meisten erstmal greifen, aber Ibo hat eben auch leider Nebenwirkungen und sollte wirklich nur im Ausnahmefall eingesetzt werden, schon gar nicht jeden Monat. Das wollte ich noch ergänzend sagen.
Ja, ich bin tatsächlich auch selber großer PEA-Fan, muss ich sagen. Das kann ich auch sehr als Empfehlung auch mitgeben für die Zuhörer. Ich nehme es auch jetzt, seit wir es bei Tissot auch haben und ich muss sagen, bei PMS ist es auch super, es hilft mir sehr, sehr gut auch selbst. Also es ist auch eine große Empfehlung von mir. Ist jetzt eine persönliche Empfehlung, aber ich finde es echt, bin auch ganz, ganz großer Fan. Und ich kannte es vorher tatsächlich auch gar nicht. Wie du gesagt hast, es war ja auch, es ist auch immer noch nicht so ein großes Ding.
Und du hast es auch. Genau. Ja, ja, ich habe es mal auf einer Fortbildung kennengelernt vor vielen Jahren und fand es immer ein bisschen traurig, dass es hier nicht erhältlich war. Und das umso besser, dass wir es jetzt haben. Aber auch natürlich bei allen anderen akuten Schmerzzuständen, Hexenschuss und so weiter sehr zu empfehlen. Habe ich selber erfahren.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir beide sind große Fans, glaube ich, von dem Stoff, genau, und dem Produkt. Genau. Das auf jeden Fall gerne testen. Sehr vielfältig einsetzbar, genau. Und ja, wir haben jetzt, du hast jetzt Ernährungstipps und auch Supplement-Tipps gegeben. Was würdest du denn noch als allgemeine Lifestyle-Tipps den Frauen mitgeben, so für den Abschluss, für den Progesteronhaushalt, um den zu unterstützen?
Ja, mein Nummer-1-Tipp ist Schlaf. Wirklich. Also, und Schlaf ist natürlich das, was viele Frauen in dem Alter zu wenig kriegen. Viel Action, abends noch Sport, Kinder, beruflich sehr stark eingebunden. Das ist ja eigentlich das Leben der modernen Frau heutzutage. Und aber wir brauchen Schlaf, und Schlaf ist das, was unseren Hormonhaushalt nachts wieder kalibriert. Und ohne Schlaf funktioniert alles wirklich nur halb, und auch der ganze Zyklus, also Schlaf ist ja auch was Zyklisches, was wir regelmäßig machen, ja, kalibriert unser gesamtes Hormonsystem. Und ich weiß, es ist sehr schwierig, auch mit kleinen Kindern zum Beispiel, immer regelmäßig dann auch seine 7 Stunden Schlaf zu bekommen. Es gab jetzt gerade vor kurzem, vor 2 Wochen, eine neue Studie, wo einfach auch nochmal aufs Thema Longevity und Schlaf hin untersucht wurde. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel Schlaf, wie man gedacht hat. Also es lag irgendwo im Median zwischen 6,4 und 8 Stunden Schlaf, aber eben Schlaf, nicht im Bett liegen, sondern wirklich in der Zeit auch schlafen. Das kann man ja auch tracken. Der eine nimmt eine Apple Watch, der andere nimmt einen Ura-Ring, und da gibt es ja ganz viele Gadgets mittlerweile. Aber auch da einfach mal gucken, bekomme ich denn meine mindestens eine Stunde pro Nacht Tiefschlaf und 1,5 Stunden, 1,5, 2 Stunden REM-Schlaf. Das ist das A und O für das gesamte Hormonsystem, das gesamte Nervensystem, das ganze Neurotransmittersystem, um weiter zu funktionieren. Und wir können noch so viel Sport machen etc., auf die Ernährung achten, wenn der Schlaf nicht stimmt, ist das ein Thema. Und ich setze ja schon seit vielen, vielen Jahren, nicht nur für mich selber, auch bei Patienten, eben auf einen anderen Hormonstoff, das ist das Melatonin, was, wie ich finde, auch absolut unterschätzt wird hierzulande immer noch. Die Studienlage ist so deutlich, dass wir Melatonin geben können, auch in höheren Dosierungen, dass es eben nichts macht mit der eigenen Melatoninsynthese, die eh ab 40 sehr, sehr schnell, ich sag mal, auf ein ganz, ganz niedriges Niveau absackt. Deswegen haben viele Frauen und Männer auch eben mit zunehmendem Alter Schlafstörungen. Aber Melatonin ist nicht nur Schlaf, sondern ist auch Schutzfaktor für unsere Eierstöcke, schützt unsere Eizellen vor vorzeitiger Alterung, wie man weiß. Also auch da, wer zum Beispiel vielleicht mit 38 sagt, Mensch, ich möchte vielleicht mit 42 noch ein Kind, auch der sollte auf Schlaf und auch auf entsprechende Melatoninzufuhr gegebenenfalls achten. Also wie gesagt, für mich ist Schlaf mindestens genauso wichtig wie Ernährung. Und ich sehe es immer wieder, was Schlafmangel eben auch mit Menschen machen kann.
Ja, super wichtig, Schlaf. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die auch schlecht schlafen, natürlich.
Da muss man dran. Das kann man nicht so, ich weiß, das ist ganz, ganz, ganz häufig, gerade Frauen in Wechseljahren, die schlafen ganz schlecht. Die schlafen auch trotz künstlichem Progesteron oder bioidentischem Progesteron weiterhin schlecht. Da muss man wirklich gucken. Das kann ganz viele Ursachen haben, von Schlafhygiene, von natürlich auch Belastungen, Unfähigkeit runterzufahren, Entspannung, das sind natürlich auch Entspannungsübungen sinnvoll und richtig, aber auch nicht in allen Fällen helfen die, sondern wir brauchen manchmal auch wirklich das Melatonin, was von außen wirkt. Und Melatonin, das ist auch, was häufig verkannt wird, eben nicht ein Einschlafhormon, sondern es hilft auch beim Durchschlafen, also vor allem, wenn man es eben in einer Galenik gegeben wird, die eben über mehrere Stunden das Melatonin freisetzt und nicht nur auf einmal, weil Melatonin relativ schnell auch wieder von der Leber abgebaut wird. Also auch genetisch ganz unterschiedlich. Einige Leute bauen das innerhalb von 2 Stunden ab, bei anderen dauert es länger. Aber viele profitieren dann eben von einem Depot-Melatonin, wie das Pro-Melatonin-Depot zum Beispiel, das eben über mehrere Stunden das Melatonin freisetzt und dann für einen guten Schlaf über die gesamte Nacht sorgt. Und der Schlaf wie gesagt, nicht nur Hormonsystem, Immunsystem, Regeneration, DNA-Reparatur, Muskelwachstum, Gehirnreinigung, die Reinigung des sogenannten glymphatischen Systems im Gehirn, all das findet ja nachts statt und nicht tagsüber und nicht während des Sports und nicht während wir in der Badewanne liegen, sondern eben nachts, und dafür brauchen wir den Schlaf.
Ja, ich glaube, das ist jetzt immer auf jeden Fall klar geworden, warum Schlaf auch so wichtig ist nochmal. Und ja, also wir sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben super, super viel gelernt und wieder ganz viel Neues auch erfahren zum Thema Progesteron. Und ich glaube, in der Podcast-Folge konnten wir gut rausarbeiten, warum Progesteron einfach so, so wichtig ist. Im Zusammenhang mit Schwangerschaft, der Fruchtbarkeit, aber auch so vielen anderen Dingen. Und was es alles beeinflusst und warum wir wirklich darauf achten sollten, auf unseren Progesteronspiegel, und uns damit beschäftigen sollten. Und ich glaube, du hast auch nochmal gut herausgebracht, dass Ernährung super wichtig ist, aber auch nicht alles über die Ernährung natürlich funktioniert und es manchmal auch Sinn macht, zu supplementieren bestimmte Nährstoffe. Und auch der Lifestyle natürlich ganz, ganz wichtig ist, das Thema Schlaf da vorangestellt. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft aus der Folge ist heute, dass Frauen einfach mehr in ihren Körper hineinhören sollten und dem aufmerksam zuhören, und dass man sich einfach auch damit auseinandersetzt, wie du gesagt hast, dass man einfach, egal ob Progesteronmangel oder nicht, dass man einfach im Einklang mit seinem Zyklus lebt, dass man Temperatur misst, oder es gibt so viele andere Dinge, dass man sich selbst auch versteht und was da vorgeht. Und wir stehen nicht auf und jeder Tag ist gleich, sage ich mal, sondern wir leben in einem Zyklus, und deswegen gibt es Ups und Downs. Und wenn man selber sich besser mit seinem Körper auseinandersetzt und den besser versteht, glaube ich, können einen erstens auch andere besser verstehen, und man kann auch besser mit sich umgehen und dann wissen, warum ist das jetzt gerade so? Ah, weil. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was die Frauen aus dieser Podcast-Folge mitnehmen sollten. Einfach mehr sich mit seinem Körper beschäftigen. Das macht ja auch Spaß. Also finde ich persönlich auch. Und genau, einfach so ein bisschen auf sich hören, in sich hineinhören, wie es einem geht. Ja. Und genau, deswegen bedanke ich mich bei dir für dein Wissen, was du heute mit uns geteilt hast, und dass du die Themen so verständlich heute erklärt hast. Genau.
Ich danke dir.
Ja, perfekt. Und dann bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als ich hoffe, die Zuhörer hatten viel Spaß bei der Folge, haben viel Neues gelernt, und sage einfach bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Ich hoffe, diese 62. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.